Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, dem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin der Florian und ich habe heute wieder einen Gast dabei, und zwar den Alexander, der mir digital wieder zugeschaltet ist, weil wir uns doch ein paar Meter trennen und es dann doch nicht so einfach war, uns zu treffen. Den Alexander kennen wir schon recht lange, wir kennen uns noch nicht so lange. Ich bin auf einen LinkedIn-Beitrag auf ihn aufmerksam geworden, wo er interessanterweise schrieb, dass sie letztes Jahr Teamleads eingeführt haben und dies nach einer Reflexionsphase nun wieder gecancelt haben. Dann dachte ich mir, oh, das ist spannend, warum, weshalb, wieso er das mit seinem Team entschieden hat. Darüber werden wir heute reden, aber erstmal Alex Hecht, herzlich willkommen.
Ja, hallo Florian, freut mich und vielen Dank für deine Einladung.
Ja, stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen einmal kurz vor. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
Ja, gerne. Ich bin Alex Corduan, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Holzrichter Berlin. Hab Holzrichter Berlin vor circa 10 Jahren gegründet. Wir versprechen die Wiederentdeckung früherer Klasse und vertreiben hochwertige Ledertaschen und Accessoires exklusiv online zu einem fairen Preis und nach dem Vorbild des Oldschool-Teschners sozusagen. Pflanzlich gegerbtes Leder, ganz clean, ganz schlichte Designs. Und sind aus einer One-Man-Show, also es ist ein gebootstrapptes Startup, sind aus einer One-Man-Show jetzt auf eine Teamgröße von circa 20 Leuten gewachsen und beschäftigen uns, oder ich persönlich natürlich auch besonders, mit dem Thema Organisation. Und da teile ich hier und da auch mal was per LinkedIn.
Ja, aber das ist so der Hintergrund, warum wir jetzt miteinander reden. 20 ist jetzt auch mittlerweile so die Größe, wo man nicht mehr nur so über den Flur rufen kann und hat jeden in irgendeiner Form erreicht. Da bilden sich auch schon kleine Teams oder Teams in Teams. Da kann man auf jeden Fall nicht mehr gemeinsam am einen Tisch sitzen und alles entscheiden. Geht zwar immer noch, aber sehr langwierig und dauert dann auch und funktioniert nicht mehr so gut. Kommen wir aber erstmal so zu dem, dass ihr macht das jetzt schon so ein paar Jahre, jetzt seid ihr auch gewachsen. Da ändern sich ja auch viele Strukturen. Wenn du mal so ein bisschen auf die moderne Arbeitsweise schaust, was ist für dich so Modern Work momentan? Was macht euch auch vor allem als Holzrichter aus, wie ihr arbeitet, welche Energie steckt bei euch mit drin?
Ja, also das moderne Arbeiten ist für mich auf jeden Fall geprägt durch Selbstbestimmung und ein hohes Maß an Autonomie. Also es muss jeder Einzelne oder jeder Einzelne muss mitdenken, muss mitgestalten, auch mitgestalten wollen. Und gerade in Zeiten von Homeoffice und Remote, was bei uns auch ganz ausgeprägt ist, ja, gehört da einiges dazu. Ja, man muss sich sehr gut selber organisieren können, man muss sehr affin sein in den Technologien, die man nutzt und die man auch ständig wieder verändert. Man muss offen sein für sehr, sehr viele und schnell Veränderungen, ja, die dann stattfindet, während man sie vielleicht nicht sofort irgendwie sieht aus dem Homeoffice. Also auch eine sehr intensive Lernkultur ist auf jeden Fall eine Voraussetzung, dass das funktioniert. Und auf jeden Fall eine Arbeitgebermarke, wenn man das sagen kann, oder insgesamt einfach ein Arbeitsplatz, der einen großen Sinn auch verspricht. Also sprich eine Mission, ja, wo man sich zu Hause fühlt und auch gerne Teil ist von dieser Mission. Sind so für mich so die wesentlichen Elemente, die ich da so zusammenfassen würde und an denen wir versuchen sozusagen, sie zu bearbeiten.
Hattet ihr von Anfang an diese Vorstellung, oder hattest du hast ja alleine gestartet, hattest du diese Vorstellung von der Arbeit schon vor 10 Jahren oder hat sich das so ein bisschen entwickelt?
Nee, würde ich schon sagen. Wie gesagt, in unserem Fall oder bei Holzrichter Berlin ist das gewachsen aus einer One-Man-Show und aus dem auch Wunsch, so sich selber persönlich zu entfalten und auch in einem Umfeld sich sozusagen bewegen, wo Unabhängigkeit und Freiheit einfach einen ganz wichtigen Wert darstellt. Und das, was für mich ja ganz wichtig ist, das wollte ich dann natürlich auch so leben und einbringen und irgendwie auch den anderen versprechen. Insofern war das von vornherein für mich schon immer klar, dass das hier nicht so ein Patriarchat oder eine sehr klassische Organisation auf jeden Fall werden soll. Wir verstehen uns nach wie vor auch nach 10 Jahren immer noch als Startup und es ist auch zwischenzeitlich immer so gewesen.
Das ist eine sehr schöne Einstellung. Wie vermittelst du das den Neulingen? Also wie sucht ihr dann auch? Wie bist du dann in jedem Forschungsgespräch noch mit dabei und tust die Vision, die Mission von dir und deinen Vorstellungen, den Werten des Unternehmens auch noch vermitteln, dass die richtigen Leute auch eingestellt werden?
Ja, also mittlerweile spielt das natürlich eine entscheidende Rolle, was du gerade ansprichst. Das war aber nicht immer so. Also ich bin nicht in jedem Gespräch dabei, habe aber natürlich auch oder auch die anderen über die Jahre gelernt, wie wichtig das ist, gerade das völlig transparent auch zu kommunizieren. Wofür stehen wir hier? Und damit dann auch offen mit den einzelnen Personen darüber zu sprechen, ob die Werte und diese Mission eigentlich das ist, wo man ein gemeinsames Match hat. Und das versuche ich persönlich auf jeden Fall, wenn ich dann in diesen Zweitgesprächen bin, ja, eigentlich als erstes rauszufinden, ne? Das ist wichtiger als irgendwie zum Beispiel dann die einzelnen Hard Skills oder so.
Bin ich auch sehr davon überzeugt, dass der Typus Mensch einfach ins Unternehmen mit reinpassen muss, dass die DNA, die muss matchen, Skills kann man immer beibringen, Dinge, die man nicht weiß, Systeme, die man nicht kennt, das kann man alles den Leuten beibringen, aber so eine Haltung, so eine Einstellung, das ist immer super schwer zu vermitteln und auch beizubringen. Und wenn die Person von Anfang an die auch nicht hat, dann ist es vor allem sehr anstrengend. Mal ein Tool, kann man mal eine Schulung machen, kann man sich mal neben die Person setzen, was beibringen, aber so eine Haltung zu verändern, das dauert und kostet vor allem Zeit. Gerade wenn man so ein kleines Team sei, ist, ihr seid jetzt auch 20 Personen, das ist jetzt zwar nicht ganz so klein, aber das kostet dann schon sehr viel Energie, wenn man da ein oder zwei Menschen drin hat, die einfach nicht die gleiche Haltung haben. Hattet ihr sowas auch schon mal?
100%. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee, immer 100%iges Match bei den Einstellungen gemacht. Also voll. Ne? Und was du gerade beschreibst, das ist tatsächlich so. Das hat einen sehr, sehr großen Impact, wenn man im Team, ja, wie in so einer Fußballmannschaft, ja, wenn nicht jeder sozusagen die Pässe genauso spielt wie man selbst. Es gibt immer Menschen, die sind irgendwie stärker und schwächer und haben unterschiedliche Talente. Aber am Ende muss es halt ein Team sein, was vorne Tore schießen kann. Und das ist dann funktioniert nur, wenn alle sozusagen auch auf einem gleichen Niveau einfach mitspielen.
Wie haltet ihr dieses Niveau? Also wenn wir jetzt mal auf dem Thema Führung zurückkommen, wie entsteht das Thema bei euch? Gibt es da Leute intern, die das treiben? Arbeitet ihr gemeinsam darüber? Habt ihr irgendwie so Reflexionsmeetings auch? Oder ist es einfach so tief in der DNA verankert, dass das so neben, also in Anführungsstrichen nebenbei herläuft?
Also ich würde sagen, wir sind auch als Holzrichter Berlin da gerade noch in so einem Transformationsprozess. Also wir werden im Moment immer klarer darüber. Also wir haben das alles mal verschriftlicht und das wurde auch alles mal erarbeitet. Aber es wird immer klarer jetzt, dass bei zunehmendem Wachstum und zunehmender Unternehmensgröße das Thema Werteorientierung eigentlich total entscheidend ist. Und wir entwickeln uns aus diesem Grund dahin, ja, dass das viel, viel transparenter und viel, viel auch enger in der gemeinsamen Zusammenarbeit einfach eher eine Rolle spielt und regelmäßig reflektiert wird. Das soll, ne, zum Beispiel auch, wenn wir jetzt um 1:1-Gespräche beispielsweise geht, dass man das aufgreift, das eigene Verhalten in Anlehnung an die Unternehmenswerte reflektiert, ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir uns gerade hinentwegen, ja, was ich gerade versuche einzuführen, dass entsprechend, wie gerade schon auch davor gesagt, in den Gesprächen ganz offen kommuniziert wird, wofür wir stehen und was, ne, was erwartet wird und um auch hier von vornherein völlig transparent zu sein, was die Mission und die Vision ist und wie das Team entsprechend aussieht. Also zusammengefasst sind auch wir hier im Moment noch so in so einer Findungsphase, würde ich sagen. Ja, also wir entwickeln uns hier auch gerade viel weiter. Du hast gerade angesprochen, ne, diese Geschichte mit den Teamleads ist ja nur ein Aspekt. Also organisatorisch sind auch wir im Moment noch in vielen Bewegungen.
Wie macht ihr das ganz konkret? Also wie kriegst du mit, dass jemand on track ist? Also Werte aufschreiben, darüber zu reden, das ist das eine Thema. Da kann immer jeder nicken und sagen, ja, klar, mache ich, habe ich verstanden. Aber wie merkt man denn, dass die Leute so on track sind, dass jeder danach handelt und dass ihr alle dem gleichen Führungsverständnis auch folgt?
Nach Verhalten. Also ganz klar, also erstmal muss man natürlich Kulturträger und Trägerinnen haben, so die das genauso verinnerlicht haben und das, ne, das verstehen, wofür wir eigentlich stehen wollen und wo wir hinwollen. Und dann geht es in erster Linie um Verhalten, also sprich die Augen offen halten und sich regelmäßig und eng feedbacken darüber, ob das Verhalten, ja, wie beispielsweise der Wille zur persönlichen Weiterentwicklung, die Intensität von Weiterbildung, ja, dass man das regelmäßig reflektiert und sich gegenseitig feedbackt, ob das so im Sinne der eigentlich beabsichtigten Kultur ist oder nicht.
Arbeitet ihr alle gemeinsam daran oder habt ihr auch schon eine Rolle dafür, so einen Coach oder Coachin, die da aktiv ist und euch da sozusagen ein bisschen von der Brille von außen begleitet?
Also wir haben da regelmäßig auch Coachings von außen, auch von erfahrenen Coaches, die sind auch da für einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also der ist schon erreichbar, ist aber in erster Linie Organisation liegt bislang auf meinem Tisch und ist aus diesem Grund auch, gehen die Impulse vorrangig da von mir aus.
Okay, dann sprechen wir mal über den Puls der Teamleads. Das ist ja schon das, was wir angesprochen haben, wo der jetzt hergekommen ist. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Du hattest einen LinkedIn-Beitrag vor ein paar Wochen geschrieben, in dem du sagtest, hey, wir hatten letztes Jahr Teamleads eingeführt und ich fasse es jetzt mal ganz grob zusammen. Da hast du gesagt, wir fanden es damals eine tolle Idee, haben wir ausprobiert, haben wir jetzt reflektiert und haben festgestellt, es matcht nicht so richtig zu unserer Kultur und es passt vor allem auch nicht zu der Herausforderung, die wir gerade haben. Du hast auch aufgeschrieben gehabt, es muss ja auch immer am Ende dem Kunden dienen und der Kunde ist ja da, wo man letztlich auch das Geld herbekommt als Unternehmen und da muss das Problem ja auch darauf, oder die Organisation auch darauf ausgerichtet sein. Und ja, da hast du einfach ganz öffentlich darüber gesprochen, hast gesagt, hey, wir haben darüber reflektiert, war gar nicht schlimm, war ein Versuch wert, hat sich auf jeden Fall mal gelohnt auszuprobieren, sind wir wieder eine Erfahrung schlauer, aber wir haben sie jetzt wieder abgeschafft, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Vielleicht magst du mal so ein bisschen was zum Prozess sagen, wie kamt ihr dazu, Teamleads einzuführen, gerade bei so einem kleinen Unternehmen, wie viel wart ihr damals, also seit der 20, wie viel hattet ihr damals, wie viele Teamleads habt ihr eingeführt und woher kam der Impuls?
Erkläre ich gerne oder beschreibe mal, wie das so war. Also ich glaube, so vor einem oder anderthalb Jahren irgendwann war dann dieser Moment, ja, wo man nicht mehr so in einen Konferenzraum reinpasst und wo irgendwann klar wurde, hey, also ich weiß jetzt nicht mehr, ob es mit 12 Leuten waren oder mit 10 oder mit 14, wo irgendwann klar wurde, wenn ich alles über meinen Tisch laufen soll, ja, als Gründer, dann muss es irgendwo einen Filter geben, ja, und da war dann naheliegend, okay, jetzt bauen wir ein Organigramm, ja, und bauen eine Hierarchie auf. So, und dann war eigentlich sehr, sehr schnell, dann schaut man sich natürlich mal um, so, wie läuft das denn? Und schlägt mal ein paar Bücher auf und hört sich mal um, wie die anderen organisiert sind. Und praktisch alle Organisationen, die man erstmal so sieht, sind einfach nach Pyramide aufgebaut. Und da gibt es dann halt sowas wie eine Führungskraft dazwischen. Das war eine relativ kurze Phase, erstmal diese Erkenntnis zu gewinnen, hey, du brauchst jetzt irgendwie Entlastung in Führungsaufgaben und musst dafür sorgen, dass die unabhängig von dir als Person werden. Das war so der Auslöser. Und dann kam auch relativ schnell dann die Entscheidung, okay, dann mache ich jetzt die Personen, die schon sehr lange hier sind, die verstanden haben, wo Holzrichter Berlin gerade steht und hin möchte, die auch fachlich gut sind, sage ich jetzt einfach mal so, ja, die sind sicherlich geeignet, um diese Filterungen da zu machen und das Hütchen aufzubekommen. Und schwuppdiwupp hatten wir dann halt dieses Organigramm mit Hierarchie und so und hatten dann die Teamleads. So, und das war, wie gesagt, ich glaube, das war vor anderthalb Jahren oder so. Soll ich auch gleich erzählen, so was dann so die Beobachtungen waren? Das war jetzt wahrscheinlich deine nächste Frage.
Die Richtung geht's auf jeden Fall. Vielleicht aber die Frage vorweg, wie viel habt ihr eingeführt?
Fünf. Müssten es sein. Ne? Wir haben fünf kleine Units.
Du hast sehr stark von einem Filter gesprochen. Das heißt, es ging auch sehr stark sozusagen vorzusortieren, aber es sollte am Ende dann auch schon noch auf deinem Tisch landen, in Anführungsstrichen. Es ging jetzt nicht darum, Führungsaufgaben komplett abzugeben.
Also das waren natürlich Fragen, die ich mir dann auch erstmal so gestellt habe. Ne? Wer entscheidet denn da jetzt genau was? Also es ging tatsächlich in erster Linie erstmal auch um fachliche Führung und disziplinäres. Da haben wir dann erstmal gesagt, dass also ihr könnt euch da schon gegenseitig natürlich irgendwie feedbacken und Urlaub und was auch immer alles klären. Aber was jetzt gerade auch so Einstellungen oder persönliche Weiterentwicklungsgespräche dann wirklich, das habe ich immer weitergemacht. Also es ging vorrangig dafür, ne, jemanden auch irgendwie als Ansprechperson zu haben, was da die Problemlösung angeht, sage ich jetzt mal. Ne, also auch eine Zielverantwortung, eine Verbindlichkeit herzustellen, fachlich insgesamt auch eine Ansprechperson im Team zu platzieren, die dort genau sagen kann, was wie gemacht werden soll. Und auch in dem Moment auch eine Wertschätzung auszudrücken gegenüber den Menschen, die jetzt schon sich da bewiesen haben und damit auch eine höhere Identifikation auch so mit ihrer Rolle, die sie ganz automatisch, auch ohne diese Hierarchie, sicherlich schon zum großen Teil eingenommen hatten. Das war so der Hintergrund.
Jetzt habt ihr die eingeführt und jetzt kommen wir zu dem Thema der Beobachtung. Was ist passiert? Was hat sich so im Unternehmen getan? Sind die Probleme gelöst worden, die du dir gedacht hattest?
Also dadurch, dass Organisationen, auch ganz üblich, ich bin ja der einzige Geschäftsführer, erstmal in so einem kleinen Unternehmen bei mir auf dem Tisch liegt und wir uns als agiles Unternehmen verstehen, arbeiten wir sowieso in sehr, sehr systematischen Lernschleifen und ich gucke mir wirklich quartalsweise an, wie ich das im Moment einschätze, wo wir gut sind, wo weniger gut, was auf uns zukommt und so weiter. Das heißt also, es gibt wirklich eigentlich auch eine quartalsweise Auseinandersetzung damit. Und was ich so beobachtet habe über das Jahr, ist, dass durch die Platzierung von so einer Lead-Rolle, das natürlich dazu führt erstmal, dass du irgendwie sowas wie Klassen geschaffen hast. Auf einmal steht jetzt sozusagen, gibt es eine Klasse drüber und damit dann eigentlich dafür automatisch dann auch sorgst, dass alle Menschen, die jetzt, sag ich jetzt mal, in der anderen Klasse sind, sich dann natürlich erstmal auch ein bisschen dann anlehnen können an der Person, sich absichern können und eigentlich Informationen und auch Innovationen irgendwie so ein bisschen so kanalisiert werden. Also verstecken ist jetzt vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber ich hatte das Gefühl, ja, oder den Eindruck, dass man eigentlich andere, auch Talente, so ein Stück weit degradiert und ausbremst, indem man so diese Kanalisierung, diese künstliche Kanalisierung über das Org-Chart geschaffen hat. Das war ein Punkt. Das zweite war dann, wir haben dann so administrativ, auf einmal lagen viele so diese Führungsaufgaben, ja, lagen dann auf den Schultern von unseren Teamleads, die plötzlich in der Verantwortung waren, die auch in Teilen, die meisten hatten, glaube ich, noch nie richtig Führungsverantwortung. Ja. Das war dann relativ schnell entschieden. Und haben sich dann in einer Rolle wiedergefunden, die manche gar nicht so wollten oder konnten. Das war auch ein Aspekt. Und der dritte Aspekt war, dass eigentlich unser Kerngedanke, ja, und das Versprechen von Holzrichter Berlin nach innen, ja, eigentlich lautet, so gemeinsam was Gutes zu gestalten. Also so haben wir mal unser Kernversprechen gegenüber unserem Team geschärft, so aus der Marke heraus. So, und gemeinsam etwas Gutes gestalten, so, da klingt dann schon raus, hey, ne, das in diesem Versprechen ist sowas wie Gemeinschaft und individuelle Entfaltung ein ganz zentrales Thema. Und irgendwie passt das ja gar nicht, wenn man dann jetzt so eine klassische Pyramide aufbaut. Oder kann das irgendwo passen? Ja, so, das habe ich dann auch nochmal in Frage gestellt. Also passt das sozusagen mit dem Gedanken unserer Kultur und unserer Arbeitgebermarke so zusammen, wie wir jetzt gerade oder wie ich jetzt hier gerade so die Organisation gestalte. Und ja, dann habe ich in Abstimmung mit den Teamleads in Frage gestellt, ob man eine Führung auch anders denken kann, indem man sagt, hey, lass mal überlegen, so wie wir diese Hierarchien wieder abbauen. Ist klar so, ihr seid geschätzte Teammitglieder und es wird sicherlich nichts an eurer Arbeit jetzt irgendwie groß sich verändern, weil ihr werdet immer noch Kompetenz- und Kulturträger sein. Das wird einfach weiterhin so, das wird sich ja nicht verändern, nur weil auf dem Papier jetzt irgendwo was anderes steht. Aber vielleicht kann man ja auch so ein paar Führungsaufgaben aufteilen oder vielleicht auch komplett eliminieren. Ich weiß nicht, jetzt so Urlaubsfreigabe oder sowas. Ne? Also, dass man einfach sagt, ey, das wird jetzt einfach abgesprochen und das muss jetzt nicht mehr eine Person freigeben oder planen oder was weiß ich. Also, dass wir, dass auch da nicht das Gefühl entstand, okay, jetzt streiche ich das irgendwie weg, sondern haben wir das vorab erstmal diskutiert. Und dann haben sich eigentlich alle, bei manchen gingen die Gespräche ein bisschen länger, bei manchen ein bisschen kürzer, weil das natürlich auch so eine Rolle auch irgendwie ein gewisses Maß an Wertschätzung einfach bringt, wenn man die hat und man identifiziert sich damit und so. Aber da haben sich dann unterm Strich alle bereit erklärt, haben gesagt, so, ja, okay, dann lass uns das wieder abbauen und lass uns ein anderes Modell finden. Und das war das, was du gerade schon mal angeschnitten hast. Das war auch so ein Aspekt, dass wir uns in dem letzten Jahr auch intensiver so mit unseren Prozessen auseinandergesetzt haben, um erstmal zu identifizieren, was genau machen wir denn überhaupt? So, was sind denn unsere wertschöpfenden Tätigkeiten hier, für die uns unsere Kundschaft am Ende auch bezahlt? Und hieraus dann hat sich dann auch der viel schärfere Fokus darauf entwickelt, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Und ja, das Verständnis dafür zu entwickeln, dass das, was wir hier eigentlich machen, am Ende nicht für die Berichterstattung für den Chef, sondern für das Ergebnis für den Kunden gemacht wird. Und dass der eigentlich im Mittelpunkt unseres Handelns stehen sollte. Und ja, darüber haben wir dann über unser Org-Chart diese Prozesse definiert, haben gesagt, hey, wer sind denn die Stakeholder dieser Prozesse? Wie würden bei den Kernprozessen natürlich in erster Linie die Kundschaft, so wie messen die denn wirklich am Ende den Erfolg oder wie könnte man ihn messen, ob wir eine gute Arbeit machen? Und das haben wir dann, haben wir so ein Kennzahlensystem entwickelt. Und nun sind die Teamleads Prozesseigner, Process Owner und sind nicht mehr dafür verantwortlich, dass im Reporting grüne Zahlen stehen, sage ich jetzt mal so, sondern sie sind eher dafür verantwortlich, dass frühzeitig erkannt wird, ob wir gegenüber unseren Kunden eine gute Arbeit machen und für den Verbesserungsfortschritt, ja, gegenüber den Kunden. Also sprich, dass die Kennzahlen sich verbessern und intern Verbesserungsinitiativen verfolgt werden, sage ich jetzt mal so. Und genau, und so da stehen wir jetzt aktuell.
auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz, den Kunden in den Fokus zu rücken. Das ist, glaube ich, ein Wert, den viele Unternehmen irgendwie so ein bisschen verloren haben und sich sehr häufig in sich oder um sich selbst herumdrehen und überlegen, was kann man denn intern noch so alles machen? Und dann schafft man auch teilweise Herausforderungen oder Probleme, die es in der Realität eigentlich gar nicht gibt, die vor allem auch den Kunden gar nicht interessieren. Es interessiert den Kunden keine internen Hierarchien oder sonst irgendetwas, ob man da Kreise oder Pyramiden baut, sondern den Kunden interessiert den Kaufprozess jetzt in dem Fall bei euch auf der Webseite und dass ein sauberes Produkt dabei rumkommt und das Versprechen des Produktes auch eingehalten wird und dass die Lieferketten stimmen und sonstige Elemente und man da nicht 5 Wochen auf die Tasche wartet oder auf das Portemonnaie, was ihr verkauft zum Beispiel, sondern dass es halt auch dann im Zweifel in 2 Tagen bei mir ist, wenn ich das online gekauft habe, zwar von der Post abhängig, je nachdem, wie lange das dann dauert. Aber lass uns mal so ein bisschen tiefer reingehen. Du hast ziemlich viele Aspekte genannt. Das ist schon sehr reflektiert gewesen. Ihr seid da schon sehr, sehr tief in dem Thema drin. Das waren jetzt alles eher so Dinge, die nicht so funktioniert haben. Ihr habt es ja auch wieder abgeschafft. Also klar, das überwiegt natürlich. Aber gab es auch Dinge, die sich dadurch besonders positiv entwickelt haben?
Du meinst jetzt die Umstellung wieder von Teamleads zu den Process Ownern?
Nee, erstmal zu den Teamleads. Also ob es bei den Teamleads sozusagen auch Dinge gab, wo ihr sagt, ja, hey, auf das wollen wir eigentlich nicht verzichten.
Ja, also für mich haben sich viele Dinge vereinfacht, denn ich hatte jetzt eine Person als Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin und eine Person, die ich auch am Ende verantwortlich machen konnte, ja, wenn irgendwie was nicht lief. Oder die ich halt auch direkt in den Austausch, ich habe immer dann natürlich eine Person immer gleich gehabt, über ein Thema spreche. Ich musste mir nicht Gedanken machen. Ja, während ich jetzt mir erst schon gedacht habe, okay, wer ist denn jetzt vielleicht irgendwie der richtige Experte so dafür und mit wem tausche ich mich sozusagen vielleicht auch innerhalb der einzelnen Units aus. Also das war schon relativ komfortabel, würde ich mal sagen. Genau, also das hat sich dann auch durchgezogen in OKR-Planning und so weiter. Also es gab dann immer eine Person, die stand vorne. Das war sozusagen dann der Politiker des Teams. Und das würde ich sagen, ist ein positiver Effekt. Du hast immer gleich einen so, wo dir gleich der Name einfällt und wo du genau weißt, mit wem du da über was sprechen musst.
Ja, so ein Syndrom hatten wir auch von kleineren Unternehmen vor allem noch. Es ist sehr positiv, da immer jemanden direkt anzusprechen. Wenn man irgendwann mal ganz groß wird, so ab 100, 200 Leuten, wird das immer schwierig, beziehungsweise ist dann auch ein negativer Aspekt, wenn man dann immer nur noch diese Einzelpersonen anspricht, weil dann sehr viel über informelle Hierarchieebenen einfach am Ende des Tages nur noch stattfinden. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Bei kleinen Unternehmen funktioniert das super. Sobald man anfängt, größer zu werden, ist das dann eher nachher hinderlich und führt auch dazu, dass sich Strukturen bilden, die man eigentlich teilweise vielleicht gar nicht haben möchte, beziehungsweise alten Hierarchiestufen entstanden sind und die neuen Leute da gar nicht mit reingekommen sind. Und dann bilden sich auch an der Stelle 2 Klassen. Das kann durchaus mal passieren. Also da vielleicht ein kleiner Tipp da draußen. Achtung bei solchen Dingen. Da muss man immer ein bisschen so ein Auge drauf werfen. Aber deswegen reden wir ja auch miteinander. Jetzt nochmal im Detail reingehend. Mich würde mal so ein paar Prozesse so drumherum interessieren. Das klang jetzt relativ einfach so im Sinne von, hey, ihr habt entschieden, das zu machen. Dann habt ihr es reflektiert und dann habt ihr gemeinsam beschlossen, es wieder sein zu lassen, beziehungsweise auf einen anderen Weg umzustellen. Das klingt so einfach in der Theorie, aber was ist denn so mit, du hast es schon angesprochen, da mussten die Leute wieder auf die Rollenbeschreibung verzichten, das hat ja auch was mit Anerkennung zu tun, das kann ich dann auf Xing, LinkedIn hinschreiben, dass ich mal Teamlead war, das hat ja auch so was so nach außen, vielleicht hängt auch ein Gehalt dran, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen magst oder darfst, dass ihr die Gehälter auch angepasst habt dieser Leute. Was habt ihr denn sozusagen bei diesen ganzen kulturellen Themen, die hinten dran sind, vielleicht magst du da mal so 1, 2 Aspekte rausgreifen, die damit auch so mitgeschwappt sind. Habt ihr auch Leute verloren auf diesem Prozess, von dem einen zu dem anderen und dann wieder weg davon, die sozusagen da auch gesagt haben, sorry, da sehe ich mich jetzt gerade gar nicht mehr drin oder das nervt mich jetzt gehe ich. Gab es da irgendwelche kulturellen Probleme?
Also das Thema Gehalt, das wurde da überhaupt nicht, das war kein Thema. Ich glaube, so rückblickend, bin mir ziemlich sicher, die größte Herausforderung ist damit Identifikation mit dieser Rolle, Wertschätzung. Und LinkedIn, was du gerade angesprochen hast, ne, ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber das fühlt sich natürlich erstmal irgendwie an, wie man nimmt einem da jemand wieder was weg, ja, und wieder einen Schritt zurück. So, ich bewege mich gerade karrieremäßig nach oben und jetzt bin ich wieder auf dem Rückweg. Und ja, das, denke ich, ist die größte Herausforderung. Also, was auch mit dieser Reorganisation einherging, war, dass wir Rollenbeschreibung, also vorher war das Thema Hierarchie und Rollen oder auch Stellen, ja, relativ starr, ja, weil die Organisation ja, ne, so wie ich es auch beschrieben habe, irgendwie so ein bisschen, also zu einem Stück weit auch einfach diktiert wurde. Und im Rahmen dann dieses Abbaus der Hierarchie haben wir dann oder ich viel mehr, dann auch Rollen viel offener gedacht. Also ich habe es ein bisschen auch jetzt unterschätzt, ja, dass ich gesagt habe, naja Mensch, Rollen sind doch jetzt gar nicht so wichtig und ne, also ein Process Owner ist auch super wichtig, ne? Und dieses Lead, spielt das denn so eine Rolle? Würde jetzt rückblickend sagen, ja, hab aber, oder so haben wir es auch im Moment jetzt, so leben wir es, sind Rollen total flexibel und wir haben auch die Rollenbeschreibung geöffnet, im Sinne von, da kann praktisch jeder was rein. Es gibt halt eine QA-Regelung, aber praktisch kann sozusagen jeder in Abstimmung mit den betroffenen Personen auch in Rollenbeschreibungen verändern und kommentieren und editieren, damit das sozusagen lebende Dokumente sind. Und ich würde sagen, das ist ein wichtiges Instrument auch in diesem Kontext, um halt auch so Process-Ownern auch einen Handlungsspielraum zu geben, um auch da Prozesse anzuschieben. Thema Budget ist dann auch so eine Sache. Vorher lief da auch vieles über mich. Jetzt haben wir da Budgets sozusagen verteilt und auch auf Sub-Process-Ownern verteilen wir dann Budgets. Auch das hat sich ein bisschen verändert.
Das ist eine sehr spannende Erkenntnis, also dass ihr schon so tief da drin steckt, wirklich Chapeau, dass ihr das macht. Ich glaube, Rollen sind ein sehr wichtiges Instrument, damit Leute verstehen, was für ein Output sie erzeugen sollen. Also ich bin persönlich, da habt ihr auch schon recht, also die müssen flexibel auch gehandhabt werden, weil der Markt ändert sich ja auch. Du hast ja gesagt, ihr wollt euch mehr dem Kunden orientieren und der Kunde verändert sich da draußen auch. Der hat immer andere Anforderungen, die Welt verändert sich, da kam Corona, da kommt hybrides Arbeiten, da kommt das, da kommt jenes, da kommen Lieferkettenprobleme etc. Und es wäre komisch, wenn diese Rollenbeschreibung starr wäre. Dass die vielleicht nur einmal alle 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre angepasst wird oder in manchen Konzernen wird die auch gar nicht angepasst. Da gibt es die halt einfach für 10 Jahre und dann reflektiert man kaum darüber. Und da stehen sehr häufig sehr explizite Aufgaben drin. Wie sehen bei euch die Rollenbeschreibungen aus? Ist das, weil das sind sehr offene Dokumente, sehr ergebnisoffen. Was schreibt ihr da so rein am Ende des Tages? Ist das viel Fließtext? Sind das viele Stichwörter? Schreibt ihr auch eine Aufgabenliste rein oder schreibt ihr eher so, ihr habt gesagt, ihr arbeitet mit OKR, schreibt ihr auch OKRs da rein oder eher so outputorientiert?
Also ich versuche das, oder wir versuchen das auf dem One-Pager grundsätzlich zu bringen. Das war auch mal anders. Und dieser One-Pager, der setzt sich zusammen, muss ich kurz mich konzentrieren. Es gibt immer ein kleines, so Dreizeiler, der so ganz kurz umreißt, so wer bist du denn jetzt hier und auf welcher persönlichen Mission bist du unterwegs? Dann gibt es Verantwortlichkeiten, ja, also auch so 3 Stichpunkte, wofür bist du hier grundsätzlich verantwortlich? Dann gibt es eine Section, da stehen Aufgaben. Und dann gibt es auch eine, da stehen Nicht-Aufgaben, auch ganz wichtig. Und am Ende stehen grundsätzlich auch Kennzahlen, auf die man hinwirkt. OKR stehen nicht drin, weil die sind da immer, ne, die machen wir immer quartalsweise. Und die sind meiner Ansicht nach auch relativ schwer, mal auf eine Rolle runterzubrechen. Beschäftige mich gerade nichtsdestotrotz mit solchen Konzepten wie Mitarbeiter-Scorecard und so weiter, um auch irgendwie für auf der einzelnen Rollenebene sowas wie ein Zielsystem irgendwie zu denken. Aber bisher haben wir das nicht. Also wir machen das tatsächlich voll dann auf Teamebene. Da gibt es dann OKR und für einzelne Mitarbeiter nicht.
Das ist auch so ein bisschen eine Glaubensfrage, ob man das auf einzelne Mitarbeiterebene macht. Google macht das zum Beispiel auf einzelne Mitarbeiter runtergebrochen teilweise. Es sind dann manchmal aber auch so persönliche Sachen, welche Weiterbildung man zum Beispiel machen soll, welche persönlichen Skills man erreichen soll. Das hat jetzt nicht irgendwelche kundenorientierten Elemente unbedingt immer mit dabei. Ansonsten die OKRs, die natürlich wichtig sind für das Unternehmen, die sind immer auf Teamebene runtergebrochen, weil das Team arbeitet am Ende am Kunden, egal ob jetzt intern oder extern. Irgendeinen Nutzen will man irgendwie erzeugen. Und diese OKRs sind letztlich auch eine Kennzahl für dieses oder für dieses Team, wie erfolgreich es auch letztlich agieren kann. Oder nach welchen Werten. Also OKRs haben ja auch viel mit, welche Marschrichtung geht man und nicht, wie viel Umsatz macht man jetzt am Ende des Tages ganz genau.
Und genauso wie du es beschrieben hast, genauso, also so sehe ich das auch. Und dass wir vor allem dann in so einer Scorecard auch verorten, das Thema persönliche Weiterentwicklung und so, solche Themen.
Sehr spannend. Also das mit dem Rollen seid ihr schon sehr, sehr fortschrittlich. Also wirklich positive Erfahrung dahinter. Wenn ihr jetzt nochmal so ein bisschen auf den Prozess, der aktuell gilt, drauf schaut, jetzt habt ihr ja einmal diese in Anführungsstrichen negative Erfahrung gemacht. Jetzt habt ihr diesen aktuellen Prozess, der läuft deutlich besser. Können wir vielleicht nochmal so ein bisschen über die positiven Elemente auch nochmal kurz sprechen. Aber wie guckt ihr jetzt aktuell auf diesen Prozess drauf, dass ihr merkt, okay, passt das jetzt wirklich gerade? Es ist ja auch die Gefahr, dass das auch nicht das Richtige ist, sondern dass es ja auch sein kann, dass man auch da wieder irgendwas anders machen müsste. Schaut ihr da weiterhin quartalsweise drauf, ob ihr da on track seid? Redet ihr weiterhin sehr offen darüber?
Voll. Also das ist eher so qualitativer Austausch, ja, dass ich intensiv auch mit den betroffenen Personen einfach im Dialog bin. Ja, hey, wie wohl fühlst du dich in deiner Rolle? Was sind die Herausforderungen? Sind wir gut aufgestellt? Wir machen sehr, sehr viel Retro, muss man einfach sagen. Also persönlicher Ebene, aber auch teamübergreifend. Dann gibt es noch einen Stieber obendrauf. Also es gibt auf jeden Fall schon sehr viel so Rückhalt zu mir, sag ich mal so, an denen ich festmachen kann, so was intern gut läuft und was weniger gut.
Wenn du jetzt drauf schaust, was euch zurzeit noch so fehlt in dem Prozess, fällt euch da oder fällt dir da irgendwas ein? Ein Wert, eine DNA, eine Rolle, mehr Menschen?
Was mir persönlich fehlt ist, also wir haben Führung jetzt ne, so ein bisschen auch aufgeteilt und Teamleads ne, oder Process Owner sind auch ein bisschen entlastet worden, indem wir unter anderem auch das Thema persönliche Weiterentwicklung und Feedback-Kultur und so weiter eher an mich und auch meinen Kollegen, unseren CMO, geschoben haben, ja, so die Verantwortung für diese Themen und auch viel Recruiting und das Thema Filtern nach Werten, was wir auch ganz am Anfang des Gesprächs mal hatten. Und was uns da im Moment jetzt fehlt, ist eigentlich so eine People-Culture-Rolle. Die suchen wir tatsächlich. Ja, und das ist eine Erkenntnis natürlich auch, dass wenn ich als Chef sozusagen die organisatorischen Impulse, ja, die ich natürlich irgendwie mal versuche, auf Augenhöhe zu diskutieren, anstoße, ist es nichtsdestotrotz, bin ich natürlich immer noch irgendwie der Chef und den Wunsch eigentlich, dass auch ne, die Moderation von Retros und so, das macht jetzt auch schon jemand anders, aber dass grundsätzlich da jemand mit ja, ein bisschen weniger Voreingenommenheit oder so das Ganze organisiert und auch damit den anderen mehr Freiräume lässt hier bei Holzrichter Berlin, sich den Arbeitsplatz so zu gestalten, wie es am meisten Sinn macht. Genau, also das ist eigentlich was gerade fehlt, würde ich mal so sagen.
Wie ist das so für dich so als Geschäftsführer, so im ganz persönlichen Kontext? Das hast du ganz viele Aufgaben und auch wenn ihr sehr offen seid und jeder auch viel persönlich entscheidet, vor allem im Sinne des Kunden entscheidet, liegen ja schon viele Dinge auch noch bei dir. Du hast gerade eben angesprochen, dass du dann auch mal eine Retro dann organisierst bzw. leitest. Jetzt gibst du so Dinge ab, vielleicht bist du an vielen Stellen auch froh, dass du sie immer abgeben kannst und dich auf andere Dinge zu konzentrieren. Aber wie ist das so vom Gefühl her, dass man jetzt sozusagen auch andere Leute in die Verantwortung gibt, dass die das dann übernehmen, was man früher gemacht hat? Ist das komisch? Wie gehst du damit um?
Sicherlich. Also es setzt natürlich ein hohes Maß an Vertrauen voraus. Ne? Ist aber natürlich auch verbunden irgendwie. Also wir sind ja schon immer noch auch ein Unternehmen, was ne, zum Beispiel mit OKR arbeitet oder auch ziemlich zahlenorientiert auch versucht, sich zu organisieren. Insofern würde ich jetzt mal sagen, das notwendige Maß an Kontrolle ja, kann ich immer noch ausüben, auch wenn ich mich da ein bisschen zurückhalte. Es ist eigentlich ein angenehmes Gefühl. Eins, was, also ne, man kommt ja gar nicht drum rum, auch abzugeben irgendwann. Ansonsten bleibst du stehen oder unter sogar. Insofern halte ich das für einen ganz normalen Prozess, mit dem ich mich, denke ich, arrangiere.
Wenn du jetzt nochmal so auf das ganze Positive, was momentan dabei ist, drauf schaust, wenn du jetzt nochmal so in vielleicht so drei Kernelementen hervorheben würdest, nochmal so Recap-mäßig, was macht momentan die Führung bei euch aus und warum läuft es momentan so unfassbar gut?
Also, dass es unfassbar gut läuft, würde ich so noch nicht unterschreiben, ja, weil wie gesagt, wir sind da selber noch in der Findungsphase und verändern uns stetig weiter und es gibt auch ziemliche Herausforderungen in diesem ganzen Prozess jetzt gerade.
Wenn du so drei Bullet Points rauspacken würdest und sagst so, hey, das sind jetzt so die drei Elemente, die sind super positiv aktuell, da sind wir genau den richtigen Weg gegangen. Welche drei würdest du nochmal so hervorheben?
Puh, die drei Elemente, die super wichtig sind. Also ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, seine Organisation agil zu denken. Man muss aber sehr aufpassen, dass das nicht zu agil wird, weil also das ist rückblickend auch irgendwie, vielleicht ist das schon die nächste Frage, auch ein ziemliches Risiko. Aber ich denke, man muss ne, eine sehr, sehr enge, intensive Lernschleifen fahren, wie auch immer die aussehen. Das halte ich für extrem wichtig. Die Mitarbeitenden alle mit einbeziehen ja, und versuchen irgendwie eine Ebene zu finden, bei denen so das notwendige Maß an Vertrauen dann da ist. Sich offen auszusprechen ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Sich frühzeitig darüber klar zu werden, was ist denn eigentlich die Vision und Mission und für welche Werte stehen wir denn hier jetzt eigentlich? Und das möglichst frühzeitig und auch regelmäßig zu matchen. Und OKR war für uns auch ein Zielsystem, was uns insgesamt einfach geholfen hat, muss ich einfach sagen, uns zu organisieren.
Das ist schon fast eine schöne Zusammenfassung. Also auf jeden Fall nach den Werten orientiert zu arbeiten, die DNA des Unternehmens auf jeden Fall jedem Einzelnen auch mitzugeben, beziehungsweise auch danach einzustellen, ist, glaube ich, etwas, was man auf jeden Fall da draußen deutlich mehr tun sollte, mehr machen sollte, mehr darauf achten sollte. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Ich weiß, dass es nicht immer geht. In manchen Branchen ist Fachkräftemangel einfach unfassbar schwierig und da ist man froh, wenn überhaupt mal jemanden einstellen kann. Aber trotzdem, da wo man es kann, sollte man auf jeden Fall darauf achten. Da seid ihr, glaube ich, sehr auf dem richtigen Weg. Aber der Weg vielleicht nochmal in diese Richtung. Wenn wir mal so 5 Jahre in die Zukunft gucken und wie sieht die Welt dann momentan aus und was glaubst du, was für Herausforderungen prasseln da auf euch ein?
Also ich denke auf jeden Fall, ne, dass auch das, was man im Moment auch noch in Organisationen sieht, dieses Tayloristische, also so die Organisation von oben, ja, bei der die Chefs oder Führungskräfte glauben, sie wüssten es immer am besten und geben runter. Das wird nicht mehr so lange, das geht ja jetzt schon in vielen Teilen, so nicht mehr gut. Und ich glaube auch, dass so diese Form der Organisation sich auf jeden Fall über früh oder lang verabschieden wird, zumindest in vielen Bereichen. Ich glaube, dass das Thema so sinnstiftende Arbeit und Werteorientierung, was wir jetzt auch hier schon ein paar Mal hatten, so ein Schlüsselelement sind, um halt die richtigen Leute zu finden und zu binden und mit denen wirklich erfolgreich an der Mission zu arbeiten. Also die Attraktivität auch der Arbeitgebermarke wird meiner Ansicht nach ganz klar zum Erfolgsfaktor und daran muss man meiner Ansicht nach arbeiten. Was sicherlich auch ein Riesentrend ja schon jetzt seit einiger Zeit ist, ist so, wir haben New Work angesprochen, wozu ja auch das Homeoffice-Thema und die anderen Facetten gehören. Ich denke, dass das auch eine ziemliche Herausforderung wird, denn das New Work bedeutet ein hohes Maß an Eigenverantwortung, an Selbstorganisation, an Innovationsbereitschaft und so weiter. Und ich glaube, also das, oder ich bin davon überzeugt, man sieht das ja jetzt schon auch in Studien, erst gestern eine gelesen im Spiegel, ne, dass das sicherlich auch noch in Teilen der Gesellschaft, dass das erstmal gelernt werden muss, ja, also nicht jeder ist dafür bereit und dass das ein Entwicklungsprozess ist, wo auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Herausforderungen stellt und auch stellen wird und das mitunter auch zu Frustration, Demotivation, letztendlich auch Fluktuationen führt, wenn man sich als Organisation oder halt auch verantwortliche Personen darauf nicht einstellt. Also ich glaube auch, dass das noch spannend wird in den nächsten Jahren.
Ich glaube, da seid ihr aber auf dem richtigen Weg, da entgegenzuwirken. Vielleicht nochmal ein kleines Spiel hinten dran. Wie gucken wir die 5 Jahre in die Zukunft? Holzrichter hat gerade seinen 100. Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eingestellt. Wie glaubst du, wie ist die Welt dann zurzeit bei euch? Also verfünffacht sozusagen. Wie sieht Führung, wie sieht die Arbeitsweise bei euch aus? Liegst du dann in der Karibik am Strand und legst die Füße hoch, weil der Laden dann läuft? Oder wie sieht die Welt gerade bei euch aus?
Also ist natürlich der Plan, ja, also wie du im Gespräch beschrieben hast oder so ähnlich, ne? Also ich sag mal, die soll auf jeden Fall so aussehen, dass ich eigentlich überflüssig bin. Ja? Also ich wünsche mir auf jeden Fall ein sehr hohes Maß an Selbstführung, 99,999% hohen Anteil an Teammitgliedern, die happy und motiviert sind und mit der Mission voll committed sind, ihre Arbeit hier gerne machen und natürlich auch erfolgreich. Und das ist eigentlich, dass alle das machen, wo sie ihre Stärken haben und wir die auch so weiterentwickeln können, wie es sinnvoll und notwendig ist. Genau, dafür sorgen, dass wir, was hast du gerade gesagt, 100 Mitarbeiter, bald 500 Mitarbeiter sind.
Das ist doch eine sehr schöne Zusammenfassung. Dann kannst du die Tasche aus dem Lager direkt nehmen und schon mal packen, weil in 5 Jahren wird die Reise in die Karibik dann anstehen können. Wenn ihr seid auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg dahin, zumindest so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Weil ich glaube, dieses regelmäßige zu hinterfragen, zu überlegen, was kann man morgen anders machen, um besser zu sein, um vor allem auch für den Kunden besser dazustehen und besser da zu sein. Es ist, glaube ich, eine sehr wichtige DNA und wenn man die immer wieder verinnerlicht und immer wieder auch reflektiert, dann wird man, glaube ich, auch für die Zukunft wahrscheinlich sehr gut aufgestellt sein und immer auch eine Daseinsberechtigung haben. Es wird immer Faktoren geben, externer Natur, die man nicht in der Hand hat, wodurch man einfach auch mal wegrationalisiert werden kann als Unternehmen, aber weitestgehend, so weit wie man es eben machen kann, kann man da auf jeden Fall entgegenwirken und sich auch immer gegen große Player durchsetzen. Alexander, vielen herzlichen Dank. Es war ein sehr spannendes Interview. Ihr habt auf jeden Fall sehr viele Erfahrungen schon gemacht und ich hoffe, ihr da draußen habt da ein bisschen was mitgenommen oder euch vielleicht sogar auch da drin gesehen. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall was mitgenommen. Wenn ihr Feedback geben wollt dem Alexander und sagt so, hey, da habe ich auch eine Erfahrung gemacht und weil ich mal mit ihm in den Austausch gehen wollte oder noch was dazu schreiben möchtet, dann werde ich unsere beiden LinkedIn-Profile in den Shownotes verlinken, da könnt ihr uns einfach mal kontaktieren. Ansonsten könnt ihr auch gerne an modernwork@seibert-media.net schreiben und uns da kontaktieren und da auch gerne einmal Feedback da lassen. Und wenn ihr auch einmal bei dem Podcast dabei sein wollt, weil ihr sagt, hey, da drin sehe ich mich, da habe ich auch was zu erzählen, dann schreibt mir doch gerne und dann freue ich mich, dass ihr dann auch demnächst hier auf dem heißen Stuhl sitzt und meine Fragen beantworten könnt. so wie der Alexander gerade, der dem, glaube ich, ein bisschen warm geworden ist, aber glaube ich nicht durch die Fragen, sonst weil es einfach heute gerade ein sehr warmer Tag hier ist und in dem Glaskasten da saß und es ein bisschen warm wird. Deswegen entlasse ich ihm jetzt auch gleich, dass er ein bisschen frische Luft schnappen kann. Alex, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Ja, danke auch, Florian. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Tschüss.
Jo, ciao.